Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Der in London lehrende Politologe Wladimir Pastuchow rechnet vor, dass wehrfähige russische Männer in diesem Herbst in die böse Endlosschleife einer Wahl zwischen Tod an der Front und Gefängnis gerieten, schreibt Kerstin Holm in der Frankfurter Allgemeinen zur von Wladimir Putin verkündeten Teilmobilmachung. Wehrfähige würden an die Front geschickt, um zu sterben, so Pastuchow. Oder sie landeten als Deserteure im Gefängnis. Doch wenn sie im Gefängnis säßen, würde man sie dort für die Wagner-Privatarmee von Putins Vertrautem Jewgeni Prigozhin anwerben, wo ihnen wieder der Tod an der Front drohe, wo Überlebende aber mit Straffreiheit belohnt werden. Den Straffreien blüht indes dann wieder die Einberufung an die Front. Schade, dass Putin nicht selbst als Soldat in dieser Endlosschleife kämpft. Dann würde er sicher den Krieg sofort beenden. Wer als Leser der Feuilletons vom Donnerstag versucht, diesem Krieg als Thema zu entkommen, hat keine Chance. Überall schimmert er durch, ob in Artikeln über Literatur, Theater oder Film oder im Interview mit einem Liedermacher. Wenn Konstantin Wecker im Gespräch mit Maxi Leinkauf vom Freitag über seinen Pazifismus spricht, kommt beim Leser automatisch die Frage auf, ob dieser Pazifismus angesichts des Ukraine-Kriegs noch zeitgemäß ist. Gleichzeitig ist es erhellend, über die Wurzeln von Weckers Pazifismus zu lesen. Mein Vater hat den Kriegsdienst verweigert in der Nazi-Zeit. Und er hat nur deshalb überlebt, weil der Kommandant, der ihn an die Wand hätte stellen müssen, ihn für verrückt erklärt und ins Irrenhaus gesteckt hat, erzählt Wecker. Diese pazifistische Haltung habe ihn tief geprägt. Wie zeitgemäß ist Literatur, die eiskalt temperiert ist, während tatsächlich zu befürchten steht, dass die Gesellschaft, völlig unmetaphorisch gesprochen, frieren muss, fragt ebenfalls im Freitag Sylvie Sophie Schindler rhetorisch mit Blick auf Thomas Melles neuen Roman »Das leichte Leben«. Und Michael Bartsch schreibt in der Taz über die Wiederentdeckung des 1945 gestorbenen Dramatikers Georg Kaiser und dessen Gas-Trilogie am Staatsschauspiel Dresden. Im Mittelteil dröhnen die aktuellen Bezüge geradezu, ohne konkret angesprochen zu werden. Das Gas wird nie fehlen, klingt es nach Erhebung der Energiewelt zur Religion. Dem Glauben folgt die katastrophale Ernüchterung. Andreas Rosenfelder hat in Berlin die Premiere der vierten Staffel von Babylon Berlin gesehen, die im Jahr 1930 beginnt, und bescheinigt den Autoren der Serie einen fast schon genialen Sinn für Timing, wenn er in der Welt schreibt: Die Krise auf dem Höhepunkt, so lautet eine Schlagzeile des Berliner Lokalanzeigers, die zu Beginn der Staffel eingeblendet wird, und man kann gar nicht anders, als die leider unzutreffende Überschrift auf das Heute zu beziehen. In einer von Lockdowns, Inflation, Krieg und Rezession gezeichneten Gegenwart erleben wir die Katerstimmung der 30er Jahre, ohne zuvor den Rausch der 20er Jahre ausgekostet zu haben. Henning Susebach schreibt in der Zeit über Architektur, über Gebäude, die an Bahnhöfen deutscher Städte anzutreffen sind und fast identisch aussehen und hat doch auch eine Kriegsassoziation. Büroblöcke in blendendem Weiß, rhythmisiert von schwarzen Strichen, die bei näherem Hinsehen Fenster sind, alle senkrecht, die meisten schmal wie Schießscharten, beschreibt er die sich stark ähnelnden Bauten. Jeder von ihnen sehe wie ein Barcode aus. Susebach twitterte über das Phänomen und erhielt von einem Nutzer eine augenzwinkernde Erklärung dafür, warum derart gestaltete Gebäude gerade an Bahnhöfen stehen. Der Barcode an der Fassade zeigt dem Zugführer, wo er ist.